Tag, mein Name ist Florian Lechner und ich darf Sie zu der heutigen Ausgabe des Pflegenetz-Podcasts begrüßen. Der heutige Podcast steht ganz im Zeichen des Internationalen Inkontinenztages, der jährlich am 30. Juni stattfindet und auf das gesellschaftliche Tabuthema Inkontinenz aufmerksam machen soll. Seit wann dieser Tag existiert, konnte im Zuge der Recherche allerdings nicht herausgefunden werden. Also dreht sich jedes Jahr am 30. Juni alles um das Thema Inkontinenz. Ziel des Tages ist es, über die Harn- und Stuhlinkontinenz aufzuklären und sie zu enttabuisieren. Inkontinenz ist eine der häufigsten Volkskrankheiten. Etwa 1 Million Österreicherinnen und Österreicher sind davon betroffen. Unter Inkontinenz versteht man eine Dysfunktion des Blasen- oder Schließmuskels, wodurch Betroffene unter Harn- und Stuhlverlust leiden. Aus Scham suchen nur wenige Betroffene ärztliche Hilfe. Dabei könnten in vielen Fällen durch medizinische Behandlungen durchaus gute Erfolge erzielt werden. Inkontinenz betrifft längst nicht nur ältere Menschen, auch viele junge Frauen kennen das Problem. Die wenigsten sprechen allerdings darüber, zu groß ist ihr Scham. Noch viel weniger wird jedoch über Stomata, also künstlich geschaffene Körperöffnungen, durch die ein kleines Stück Darm oder der Harnleiter nach außen auf die Hautoberfläche ausgeleitet wird, gesprochen. Daher freue ich mich ganz besonders auf unsere heutige Gästin, Frau Regina Krenzlehner, Nurse Practitioner für Stoma- und Kontinenzberatung an der Klinik Favoriten. Liebe Regina, ich würde dich bitten, dass du dich kurz vorstellst.
Ja, also wie schon gesagt, mein Name ist Regina Krenzlehner. Ich bin seit Jänner 2021 in der Klinik als Kontinenz- und Stoma-Beraterin tätig. Betreue hier Patienten, die eine neue Stoma-Anlage bekommen haben oder auch Patienten, die aufgrund einer anderen Erkrankung bei uns im Haus sich befinden.
Und kann man in etwa sagen, wie viele Fälle hast du denn da so in etwa im Jahr?
Also ich kann es jetzt auf 2024 einmal sagen, dass nur Neuanlagen verschiedenster Stoma-Arten, also wir reden ja beim Stoma, gibt es ja das Enterostoma sowie das Urostoma, wir bis Ende Mai schon 50 Neuanlagen gemacht haben. Also da reden wir noch gar nicht von den Patienten, die eben schon ein bestehendes Stoma haben und bei uns im Haus derzeit sind und vielleicht eine Hautproblematik haben, eine Versorgungsproblematik haben, die nochmal einen Blick drauf brauchen, dass man es neu ausmisst, wie sie zugenommen haben, abgenommen oder welche Problematiken sich auch immer stellen. Nur Neuanlagen 50 bis Ende Mai.
Das hört sich relativ viel an.
Ist es auch, also gegenüber dem Vorjahr, ich kann so nicht auf die Zahl genau, aber ungefähr sagen, dass wir das letzte Jahr knapp 100 im ganzen Jahr hatten. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, mit Ende Mai schon 50. Also wir werden sicher darüber hinauskommen. Das wird sich natürlich auch viel von dem, dass wir jetzt sehr viel Urostoma-Anlagen machen, weil sich ja die Klinik Landstraße zu uns eingeklinkt hat. Und dann merken wir einfach, dass das Aufkommen wesentlich mehr ist.
Hat zugenommen.
Ja.
Spürbar. Aber was sind denn das für Patientinnengruppen, die du da versorgst? Also kann man da sagen, gibt es da ein Durchschnittsalter? Sind das eher schon betagte Patientinnen und Patienten? Sind auch junge dabei?
Durchschnittsalter ist, glaube ich, schon irgendwo so um die 70. Wobei die jüngsten Patienten, die ich hier im Haus betreue, so um die 25 schon beginnen.
Das ist sehr jung.
Ja, aber wenn man die breite Öffentlichkeit fragt, glaubt man, ein Stoma ist immer was nur die ältere Generation betrifft. Aber ein Stoma gibt es vom Frühgeborenen angefangen eben bis zum Lebensende. Ja, also Kinder, die mit einer Analadresie auf die Welt kommen, also mit einem verschlossenen Anus, müssen einmal zuerst, bevor der wieder praktisch angelegt wird, künstlich einmal über den Bauch ausscheiden und brauchen ein Stoma. Also schon bei Frühchen fängt das an. Und eben bis zum Lebensende, egal ob man einen Morbus Crohn hat, also eine entzündliche Darmerkrankung hat und deswegen ein Stoma braucht, oder ob es durch irgendeine Perforation dazu kommt, dass der Darmabschnitt einmal abheilen muss. Vorrangig ist es, finde ich, für die Patienten immer die Frage, habe ich es permanent oder nur temporär?
Und gibt es da Erfahrungswerte, wie viel Prozent das temporär tragen ein Stoma?
Kann ich leider keine Zahlen sagen, aber sicher überwiegend bei uns im Haus gemachte Enterostoma sind eher temporär als permanent. Mhm. Ja, Urostoma ist einfach, ja, wenn man keine Blase mehr hat, dann ist es definitiv permanent.
Jetzt bist du schon eine Weile bei uns im Haus und hast hier nicht nur direkt an den Stationen die Patientinnen und Patienten versorgt, sondern du hast ja auch eine Stoma- und Kontinenzambulanz aufgebaut. Und betreust dort in dieser auch Patientinnen und Patienten von auswärts?
Genau. Also was einfach fehlt, sind allgemein Nurse Practitioner im Bereich Stoma und Kontinenz. Also es gibt in ganz Wien nicht allzu viele. Also wir haben, glaube ich, mal gezählt, die tätig sind in dem Bereich, sind, glaube ich, für ganz Wien keine 25.
Wirklich?
Ja, also ich glaube auch, dass das österreichweit immer noch ein Problem ist. Und auch nicht alle Kliniken haben eine Kontinenz- und Stoma-Beraterin im Haus. Und somit fallen viele Patienten aus dem System heraus. Und wenn die dann keine Nachtastoma-Anlage, die permanent bleibt, keine Nachkontrolle haben, ja, dann kommt es eben oft zu Hautproblemen oder Versorgungsprobleme, weil eben der Patient sich ja auch im Laufe der Jahre verändert. Ja, wenn wir jetzt rechnen, dass ein Patient, sage ich, um die 80 eine Stoma-Anlage bekommt und hat 5, 6 Jahre vielleicht nie eine Nachkontrolle gehabt, dann kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass der Patient kognitiv sich ein bisschen verschlechtert hat, in der Motorik verschlechtert hat und vielleicht mit seinem System gar nicht mehr so gut zurechtkommt und bräuchte eigentlich wieder mal einen Blick drauf. Und es tut sich ja natürlich auch in dieser Branche sehr viel, ob es nicht etwas geben würde, mit dem er noch selbst sich versorgen könnte, wenn die Versorgung auf ihm adäquat eingestellt ist. Und das möchte ich hier natürlich mit der Ambulanz noch abfedern können.
Also auch hier geht es ganz klar um Empowerment, auch die Patientinnen und Patienten möglichst lange dazu befähigen, auch selbstständig in der Versorgung mit dem Stoma zu bleiben.
Unbedingt. Die Patienten möchten, dass sie natürlich so lange wie möglich selbstständig bleiben in ihrer Stoma-Versorgung. Hier geht es einfach um Ausscheidung, um ein Tabuthema, das die Menschen einfach gern selbst lösen möchten. Und auch wenn sie in anderen Bereichen vielleicht schon Defizite haben, können sie aber das Stoma oft noch sehr lange gut versorgen. Wichtig ist immer, dass man den Schritt dann mit ihnen geht und ihnen auch die Versorgung ermöglicht, die so einfach zu wechseln ist, um ihr Stoma eben adäquat zu versorgen.
Jetzt hast du was ganz was Wichtiges gesagt, auch eingangs bei deiner Antwort, nämlich, dass es sich ja noch nach wie vor um ein Tabuthema handelt. Also die wenigsten reden gerne über ihre Ausscheidungen und da geht es, glaube ich, auch ganz viel um Scham, aber vielleicht auch um Ekel. Wie gehst du damit um oder beziehungsweise wie unterstützt du dann die Patientinnen und Patienten, dass sie da in den Umgang damit kommen?
Das kann man, glaube ich, allgemein gar nicht so über einen Kamm scheren, weil jeder Mensch geht ganz anders damit um. Das ist einmal schon einmal ganz grob die Frage, ist es ein akutes Geschehen, den von heute auf morgen ins Spital kommt und eben aufgrund einer Perforation beispielsweise einen Not-OP stattfindet, der, wenn ich zu ihm komme, noch gar nicht mit der Situation, die ihn da überrollt hat, zurechtkommt. Ja. Oder ob der schon geplant weiß, da ist jetzt ein tumoröses Geschehen und er kriegt jetzt Chemotherapie und wenn das der Tumor dann kleiner ist und man kann den dann operieren, dann kriegt er halt ein Stoma. Mhm. Der ist mit seiner Krankheit schon einen ganz anderen Weg gegangen und das sind ganz andere Zugänge. Ja. Und jeder Mensch ist halt einfach auch anders. Den einen ist es relativ wurscht und für andere bricht die Welt zusammen. Und da kann man nicht hingehen und sagen, so und jetzt lernen wir das, sondern das braucht oft Tage, wo ich einfach immer nur hingehe, die sich ein Handtuch über den Kopf legen, nur dass sie es nicht sehen oder eben auch nicht riechen. Und da muss man sich ein bisschen reinfühlen. Für mich persönlich ist der Geruch von einem Stoma unerheblich. Ja. Man lernt natürlich eigene Atemtechnik. Ich muss auch sagen, in der Zeit von Covid hatte ich es natürlich ein bisschen leichter, weil man immer diesen Mund-Nasen-Schutz getragen hat. Aber im Allgemeinen muss man einfach sagen, man lernt das und für mich hat das
Also das heißt aber auch, man muss, also in der Rolle, in der du bei den Patientinnen und Patienten bist, danach auch einfach wirklich mal schauen, wo stehen sie gerade, sie von dort abholen und dann sehr individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt dann die Handlungen setzen.
Ja, also so ist es.
Sehr flexibel sein.
Genau, du holst den Patienten dort ab, wo er steht. Ja, also alle, die ich nicht in der präoperativen Schulung schon hatte oder vorstellig waren bei mir, wo noch kein Beziehungsaufbau stattgefunden hat, da komme ich mal ins Zimmer, stelle mich mal vor und dann lasse ich ihn meistens mal erzählen. Mhm. Wie geht's Ihnen? Was ist denn sozusagen passiert? Und. Und dann schaue ich einmal an. Anhand der Erzählung kennt man oft schon, wie die Stimme ist, ob er mit dem gut umgehen kann oder ob der Patient einfach schon zu weinen beginnt, wenn er nur davon erzählt. Und ganz oft kommen dann schon auch die soziale Komponente von dem Patienten zur Sprache. Ich bin ja allein zu Hause, wie soll ich denn das schaffen? Oder ich habe einen Mann zu Hause, der auch gepflegt gehört, wie soll ich denn das schaffen? Also man lernt dann durch dieses Gespräch, den Patienten mal kommen zu lassen und erzählen zu lassen, schon ganz viel Hintergrundinformationen. Das für mich wieder wichtig ist in der Art der Schulung.
Was sind denn so im Krankenhaus dann nachher deine relevanten Schnittstellen? Also ich kann mir vorstellen, du hast schon erwähnt, du erfährst auch sehr viel über die Patientinnen und die Patienten. Ich glaube, da braucht es ja dann oft auch wirklich einen Informationsaustausch.
Ja, also natürlich gibt es Schnittstellen zur Cancer Nurse beispielsweise, weil das ist natürlich ein ganz großer Punkt, weil eben viele Stoma im Bezug auf eine Erkrankung durch einen bösartigen Tumor entstehen. Es kommt das Entlassungsmanagement, das ist ganz wichtig für mich, weil kann ich den Patienten nicht schulen oder er schafft es nicht, dass ich ihn schule, dann brauchen wir wen, der dann, wenn der Patient entlassen wird, natürlich diese Stoma-Versorgung übernimmt. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, gut, wenn man in Wien wohnt, weil okay, da wird es 28 Tage von der medizinischen Hauskrankenpflege übernommen, auch die Kosten. Das ist in anderen Bundesländern nicht so.
Okay.
Das heißt, der Patient muss es dort lernen und wenn er es nicht lernt, hat er hoffentlich einen Angehörigen, der es übernimmt und wenn nicht, dann kostet es was.
Verstehe.
Und das macht schon einen ganz großen Unterschied. Ich habe vorher in Oberösterreich gearbeitet und da hat man schon gemerkt, also die Kosten-Nutzen ist oft für den Patienten schon relevant.
Wieder was Wichtiges, nämlich Kosten, hast du angesprochen. Werden die Kosten für so eine Stoma-Versorgung, die im Monat anfallen, gänzlich von der Krankenkasse übernommen? Müssen die Betroffenen dann doch noch etwas selbst hinzuzahlen? Oder ist das auch von der Krankenkasse abhängig jeweils?
Die Stoma-Versorgung selbst wird von den Krankenkassen komplett übernommen. Das heißt, die Patienten haben auch keinen Selbstbehalt. Also nicht so wie bei Medikamente. Aber natürlich nur bis zu einer gewissen Anzahl an Produkten. Also man kann jetzt nicht sagen, na gut, ich möchte jetzt Vormittag gern den Beutel raufgeben und Nachmittag hätte ich gern das. Also das gibt es nicht. Es gibt Begrenzungen. Aber bis zu diesen Begrenzungen, und das ist meistens ausreichend für den Patienten vorhanden, kriegen sie das von der Krankenkasse ohne Kostenzuzahlung.
Das heißt, Sie können sich danach auch wirklich aus den Modellen, die zur Verfügung stehen, eins aussuchen, was auch für Sie gut passt.
Genau, wir schauen uns immer, also ich schaue mir den Patienten an und weiß meistens so schon nach dem ersten Kontakt, in diese Richtung könnte es gehen, das könnte ganz gut passen oder mit dem könnte gut zurechtkommen. Wenn ich das Stoma gesehen habe, wenn ich den Patienten gesehen habe, dann habe ich schon so, wo die Reise hingeht. Und dann zeige ich noch dem Patienten die Verschlusstechniken, ob ihm eher das zusagt oder eher das oder mit was kommt er denn besser zurecht, ein breiterer Rand, wo er besser drücken kann und, wie ist die Bauchform. Und aus diesem ganzen Portfolio wird dann versucht, also wirklich ich mit dem Patienten natürlich sein Produkt zu finden, wo er sagt, mit dem komme ich besser zurecht, das hätte ich gern.
Jetzt mal kurz nachgefragt, durchschnittlich. Ja? Also ich weiß, da kann man sich sicherlich auf nicht wirklich eine genaue Anzahl festlegen, aber was sind so deine Erfahrungswerte? Wie viele Kontakte braucht es mit dir, bis eine Patientin, ein Patient tatsächlich selbstständig mit ihrem System umgehen können?
Also ja, wir haben das schon erhoben und wir können im Schnitt sagen, dass es fast 10 Kontakte braucht, bis der Patient es selbstständig die Versorgung übernehmen kann und nach Hause geht.
Mhm. Und wie schulst du danach auch noch die Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses? Ich glaube, du hast ja da auch mitunter eine Multiplikatorenrolle inne.
Ja, wir haben eine Fortbildung, die heißt Hilf mir es selbst zu tun, ja, wo wir stationsweise immer Fortbildungen anbieten. Das läuft in der Kooperation mit dem Wundmanagement und wir bieten hier 3 Module an. Mhm. Also, wie finde ich denn überhaupt, nach was suche ich denn, was steht denn da oben auf der Verpackung, ja, bis zum doch etwas schwierigeren Stoma-Versorgung werden diese 3 Module aufgebaut und wir versuchen natürlich hier, da ein Stoma ja auf allen Stationen auftreten kann, hier auch das ganze Haus sukzessive durchzuschulen.
Wir reden hier natürlich wieder von der Klinik Favoriten. Das ist ein Angebot, das wir hier setzen. Jetzt diese 3 Module, wie viele Stunden sind es insgesamt?
Für den Zuschulenden sind es so 4 Stunden, 4,5. Das ist immer ein bisschen eine Frage, wie interessiert ist auch der Gegenüber, wie viel fragt der oder braucht es ein bisschen länger, bis verstanden wird, was ich hier rüberzubringen versuche. Aber so ungefähr 4
Stunden. Das ist schon mal ein guter Richtwert. Wie viele Stoma-Trägerinnen und Stoma-Träger gibt es denn so in Österreich?
Ja, also wenn man ins Internet schaut, liest man ca. 15.000, wobei ich nicht sagen kann, also ich nehme an, dass es sich hier um permanente Stoma-Träger handelt. Ja. Es ist leider in Österreich so, dass man nicht, es ist nicht anzeigepflichtig, somit kann die Statistik Austria nicht wirklich sagen, ob die Zahl stimmt, ich glaube sogar mal gelesen zu haben, dass sie aufgrund der Einwohnerzahl gegenüber Deutschland sozusagen heruntergebrochen wurde und dass man ungefähr eben sagen kann, das wird sich Pi mal Daumen auf diese Zahl.
Also 15.000, aber wenn man jetzt nimmt zum Beispiel, Wien ist ein Ballungszentrum, wird da wahrscheinlich einen guten Teil an Stoma-Trägerinnen und Stoma-Träger haben und es gibt 25 Expertinnen, ja, die sich mit dem Thema auskennen und schulen, ist das nicht wirklich viel?
Nein, das ist aber, glaube ich, nicht nur. Natürlich schlägt sich's hier in Wien, wo natürlich eben, wie du sagst, ein Ballungszentrum ist, sicher wesentlich mehr nieder als in kleineren Städten. Aber österreichweit ist das Problem, dass wir einfach viel zu wenig haben und auch nicht überall diese Posten geschaffen sind, dass überhaupt in einem Haus ein Kontinenz- und Stoma-Ambulanz oder eben eine Beratung stattfinden kann. Und da ist es natürlich dann schon schwierig, weil die Patienten werden dann sozusagen auf der Station von Diplomierten geschult, die natürlich meistens, möchte da jetzt nicht irgendwie vorgreifen, aber doch meistens dieses Wissen nicht haben, aufgrund, weil sie ja diese Fortbildungen, diese Laufenden nicht besuchen können oder nicht in dieser Anzahl besuchen können. Und natürlich auch das Material, das wird immer mehr Firmen entwickeln, irgendwelche Neuigkeiten auch nicht alle Häuser haben dann natürlich das ganze Equipment hier. Mhm. Und eigentlich sollte es ja so sein, dass der Stoma-Träger aus allen in seinem Land zur Verfügung stehenden wählen kann. Wie soll er denn wählen, wenn das Krankenhaus die Materialien gar nicht zur Verfügung stellt? Mhm. Ja? Okay. Und das ist bei uns hier in der Klinik Favoriten natürlich schon gegeben. Ich habe eigentlich alles, oder auch wenn ich ein Material gar nicht da habe und mir denke, das wäre aber das Richtige für den Patienten, dann lasse ich es mir wirklich auch kommen, dass der Patient es wirklich probieren kann.
Du bist jemand, der eine hohe Fachexpertise aufweist und das kommt auch nicht von ungefähr. Du hast dich ja in diesem Bereich weitergebildet und ausbilden lassen. Was braucht es denn, um als Nurse Practitioner für den Kontinenz- und Stoma-Bereich tätig zu werden?
Es gibt die akademische Ausbildung auf der FH in Krems für Kontinenz- und Stoma-Beratung.
Was war denn im Rahmen der Ausbildung für dich das, wo du sagst, davon habe ich am meisten profitiert?
Das war mit Sicherheit dieses Vernetzen mit anderen Kolleginnen. Dieses Vernetzen besteht heute noch. Also wenn es Fragen gibt, die ich noch nicht gehört habe, oder Patienten erzählen oft, sie haben im Internet was gesehen und die beschreiben das und ich denke, habe ich keine Ahnung, was der jetzt meint, dann kann ich wirklich auch noch Kollegen zurückgreifen und sagen, schon mal gehört, habt ihr Ahnung, um was es hier geht, was der meint? Oder es gibt einfach, man kann auch als Kontinenz- und Stoma-Beraterin nicht alles abdecken. Also man, Kontinenz und Stoma heißt ja auch, wir haben die Kontinenz noch inne, die Harnkontinenz, ISK-Schulungen und was es da auch noch gibt. Also überall bin ich da sicher kein Vollprofi und da muss man einfach oft auf das Wissen anderer Kollegen zurückgreifen.
Und was für Weiterbildungen oder Kongressmöglichkeiten gibt es, wenn sich jetzt eine der geneigten Hörerinnen oder Hörer auf diesem Wege mal vorweg informieren möchten, bevor sie eine Ausbildung zur Stoma- und Kontinenzberatung anstreben würden?
Ja, es werden immer wieder natürlich Fortbildungen angeboten in diesem Bereich, vor allem gerade im Stoma-Bereich kommt es mehrmals jährlich von den Firmen, werden so Grundkurse angeboten, um mal überhaupt in diese Welt ein bisschen hineinschnuppern zu können. Es ist einfach wichtig, dass man wirklich von den Materialien Ahnung hat, weil nur wenn ich weiß, was gibt es, dann kann ich auch reagieren, wenn ich ein Stoma sehe, das und das Material könnte dort passen. Ja. Da braucht es den Blick dazu. Da braucht es doch schon jahrelange Erfahrung dazu, weil ich immer sage, Stoma ist immer Versuch und Irrtum. Mhm. Also auch bei mir ist es so, ich gehe zu Patienten und denke mir, das ist genau das Richtige. Und 4 Stunden später auf die Station, also, das ist wieder runtergefallen.
Oh yeah.
Also, und dann denkst du, das gibt es nicht. Ne? Das ist doch genau das. Ja, aber nicht jedes Stoma ist eigen, so wie jeder Patient sein eigener ist.
Das heißt, jeder Topf braucht seinen Deckel.
Genau.
Und du hast schon gesagt, das ist ja ein Bereich, der sich auch rasant weiterentwickelt. Was sind denn so momentan gerade die aktuellsten Trends, wo du sagst, ja, da muss man mit, damit man vorne mit dabei ist?
Also ich weiß nicht, ob man in Stoma von Trends sprechen kann. Natürlich versuchen die Hersteller, die Hautverträglichkeit des Klebers natürlich immer noch besser zu machen, die Feuchtigkeitsaufnahme der Platten noch besser zu machen. Und so dünn wie möglich, dass es so wenig wie möglich auffällt. Mittlerweile geht es dahin, dass man auch die Farben der Beutel verändert. Mhm. Ja, also da tut sich doch immer wieder einiges. Aber es heißt nicht, weil neu, auch besser.
Ja,
weil mit den dünnen Platten beispielsweise, jeder Junge wird immer, je dünner die Platte, der wird auf das aufspringen und da ist es auch wichtig, der will hauchdünn. Aber ein älterer Patient hat hier schon wieder die Problematik mit der Feinmotorik und dem ist es wieder zu dünn, der kann das oft gar nicht gescheit greifen und darum sage ich, also nicht alles neu ist für jeden das Richtige.
Also es braucht nach wie vor einfach auch die Vielfalt.
Unbedingt, unbedingt.
Ich hätte jetzt noch zum Abschluss eine Frage an dich. Die stelle ich eigentlich alle meinen Gästinnen. Und zwar, wenn du dir etwas wünschen könntest für deinen Bereich, was wäre das denn?
Also ich würde mir wünschen, dass es in den Kliniken, wo Stoma-Anlagen angelegt werden, mehr Kolleginnen geben würde, Dienstposten für Kontinenz- und Stoma-Beratung, dass unsere Patienten gut betreut sind.
Also das ist ein schöner Aufruf einfach an die Kolleginnen und Kollegen da draußen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Tut es
Ja, das wär natürlich wunderschön, wenn es mehr gibt, weil die Dankbarkeit, die man von diesen Patienten zurückbekommt, ja, die am Anfang total am Boden zerstört sind und dann doch mit erhobenem Kopf rausgehen und sagen, das kann ich, das mache ich, das ist schon, das gibt einen sehr viel zurück. Also einfach rundherum ein toller Beruf.
Fein. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich bedanke mich noch einmal recht herzlich und den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns bald. Auf Wiederhören.